Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich mit einem ganz herzlichen Willkommen an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir schauen auf den kommenden Sonntag und da endet das Kirchenjahr. Und zwar mit so einer Art liturgischer Paukenschlag, könnte man fast sagen, nämlich dem Christkönigsfest. Ich finde das ein sehr schönes und auch beruhigendes Zeichen, dass so symbolisch am Ende der Zeiten sozusagen der König feierlich Einzug hält, bevor wir dann mit dem Advent wieder so zum Anfang zurückkehren und diese sehnsuchtvollen Erwarten des Erlösers, dieses Königs. Also am kommenden Sonntag, der Christkönigstag, ein großer Festtag. Und wir schauen da diesmal auf einen Text aus dem Johannesevangelium, der uns diesen König auch vorstellt. Johannes 18, die Verse 33b bis 37. Das ist das Evangelium des letzten Sonntages im Jahreskreis im Lesejahr B, bevor wir dann am Sonntag drauf dann schon ins Lesejahr C wechseln. Das heißt, wir nehmen uns heute Johannes 18, die Verse 33b bis 37 vor. Und wir tun das gemeinsam in diesem Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz und aus dem Kloster der Ewigen Anbetung. Zugeschaltet begrüße ich Mutter Maria Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und die Schwester Franziska Katharina ist auch wieder mit dabei. Grüß dich, Schwester Franziska.
Ja, hallo, Gabi. Schwester Gabi.
Wir sind doch Schwestern. Schwester im Herrn, alle miteinander. Ja. Genau. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich denke, wir können uns auf diese Betrachtung dieses Königs, der so ein ganz anderer König ist als der, den die Jünger vielleicht damals erwartet haben, die Menschen damals erwartet haben und den wir auch manchmal noch als seltsam empfinden, aber dass wir uns auf die Betrachtung dieses Königs vorbereiten, zunächst mit einem Gebet.
Jesus, du bist der König der Welt, der König Himmels und der Erde und du bist der König der Herzen. Du willst es sein, denn du hast alles dafür getan. Wenn wir jetzt über deine Königsherrschaft nachdenken und betrachten, was du uns im Evangelium sagen willst, dann lass uns erfüllt sein von deinem Geist, von deinem Heiligen Geist, der uns alle erleuchten möge und uns das aufscheinen lasse, was unser Herz froh machen kann. Wir bitten dich jetzt darum, für diese kommende Stunde, für uns und für alle Hörerinnen und Hörer, und bitten dich, schenke uns deinen Geist. Amen.
Amen. Amen. Danke, Mutter Theresia. Und Schwester Franziska trägt uns nun den Text aus dem Johannesevangelium vor.
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
Soweit die Worte des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Wir haben nun bei etwas Musik die Gelegenheit, diese Worte in uns nachklingen und wirken zu lassen. Und danach tauschen wir uns dann darüber aus, was sie so als erstes in uns angeregt haben.
Thank you.
Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch bei Radio Horeb mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Mutter Theresia und Schwester Franziska sind von dort mit uns verbunden. Wir betrachten das Evangelium des kommenden Sonntags, des Christkönigssonntages. Wir haben den Text eben gehört und wollen jetzt zunächst einmal reinhören, was so die ersten Gedanken sind, die uns gekommen sind beim Hören dieses Schrifttextes. Vielleicht macht Schwester Franziska den Anfang.
Ja, es ist ja ein etwas längerer Dialog zwischen Pilatus und Jesus. Ein Dialog, der von einer kurzen Frage ausgeht und der ja auch eine kurze Antwort hätte haben können. Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Und man könnte eigentlich alles erstmal überspringen beim ersten Durchschauen und bei Vers 37b weiter fortfahren. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Also Jesus beantwortet diese Frage nicht gleich, er stellt eine Gegenfrage. Und damit wird diese Frage zu einem Dialog und es gibt ein Hin und ein Her. Aber die Antwort, die Jesus letztendlich gibt, fällt mir auf, nicht direkt die Antwort auf die Frage. Pilatus fragt nämlich Jesus, bist du der König der Juden? Er fragt nicht, bist du König, sondern bist du König der Juden? Und weiter hinten sagt dann Pilatus, also bist du doch ein König. Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Also das weist für mich erstmal darauf hin, Jesus geht es darum, dass er nicht nur der König der Juden ist, als der er ja dann später hingerichtet wird, sondern dass er ein König ist, ein König der Welt, würde ich nun sagen, ein König, um seine Worte umzuformulieren, ein König der Wahrheit. Und das ist der zweite Punkt, der mir so auffällt, dass er sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und jeder, der auf diese Wahrheit hört, oder jeder, der aus der Wahrheit ist, besser gesagt, hört auf seine Stimme. Also es geht um die Wahrheit. Also König und Wahrheit, das sind so diese beiden Schlüsselworte in diesem Evangelium. Und ich frage mich natürlich ja, wie bringe ich das jetzt zusammen? Ist er der König der Wahrheit? Ist er der König, der für die Wahrheit eintritt? Ist er nicht letztendlich die Wahrheit selbst und durch die Wahrheit König? Also da bin ich noch, da bewegt sich noch etwas in mir, dieses Wortspiel König und Wahrheit. Auf alle Fälle, dieser Dialog zwischen Jesus und Pilatus, er führt in das Wesen Jesu hinein. Es ist kein Geplänkel, kein äußerer Dialog, sondern ein innerer Dialog und wir werden damit hineingenommen in dieses Hineinschauen auf das Wesen Jesu. Und vielleicht werden wir da später noch ein bisschen das vertiefen. Was ist denn nun das Wesen Jesu tatsächlich? Also nicht dieser äußere König, sondern der König, der nach innen schaut. Aber so viel erstmal für jetzt in der ersten Runde.
Danke, Schwester Franziska, Mutter Theresia.
Ich möchte mit diesem Gedanken anfangen, dass Pilatus anscheinend doch ein Interesse an Jesus hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pilatus mit jedem Verurteilten, der ihm da in die Finger gerät, einen solchen Dialog anfängt und ihn noch ausfragt und wieso und warum. Ich denke mir schon, dass Pilatus schon viel über Jesus gehört hatte und dass er jetzt einfach wissen möchte, was er wirklich ist. Denn so wie er sich aufgeführt hat, wie ihm die Leute nachgelaufen sind, wie er wirklich königlich über allem stand, also jegliche Not hat er geheilt, die Krankheiten. Und wer ist das jetzt? Also dieses Interesse von Pilatus. Das ist mir erst mal so gekommen. Und dann habe ich diese Antwort von Jesus interessant gefunden, nämlich sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die für uns alle immer wieder gilt. Sagst du das jetzt, weil andere es dir gesagt haben oder gehst du jetzt zum Glauben über, weil andere es hier gesagt haben? Oder meinst du wirklich mich? Sagst du es von dir aus oder waren es andere? Möchtest du von dir aus dich für mich interessieren, an mich glauben oder waren es die anderen, wo wir Menschen immer wieder dahin kommen müssen, was ist denn mein eigenes, was will denn ich wirklich, wo möchte ich Jesus wirklich begegnen und wirklich kennenlernen von mir aus? Das war das Zweite. Und das Dritte möchte ich ansprechen. Sein Königtum ist nicht von dieser Welt. Also er vergleicht sich überhaupt nicht mit den Königen dieser Welt, denn was die Mächtigen dieser Welt anrichten, das sehen wir ja zur Genüge in unserer Zeit ganz aktuell. Also die Mächtigen, die das Sagen haben, die Könige, in unserer Zeit werden sie nicht mehr Könige genannt, aber die die Macht haben, die treiben ein ganz anderes Spiel, als wie Jesus der König sein will und es auch dann so zugibt, ja, ich bin ein König, ja, ich habe Macht, aber eine völlig andere Macht, als wie sie von der Welt so gehandhabt wird. Das wäre mein erster Beitrag.
Danke, Mutter Theresia. Bei mir ist es so, wenn ich dieses Verhör mit Pilatus höre, dann erschüttert mich immer die Souveränität, mit der Jesus dasteht. Also ich stelle mir dann vor, dass er da mit seinen gefesselten Händen ist, auch schon zerschunden von früheren Verhören, eine wahrscheinlich ziemlich durchwachte Nacht. Genau, und er steht da und ist eigentlich derjenige, der da vor seinen Richter geschleppt wird, der am Ende, wie Pilatus es dann später ja auch noch sagt, weißt du nicht, dass ich entscheiden werde kann über Tod und Leben. Also er wird für seinen Richter geschleift und dann steht er aber so ganz anders da. Er entzieht sich vollständig dieser Rolle, die ihm dazu gedacht ist. Also er ist in diesem Johannestext total souverän und beantwortet auch gar nicht unbedingt die Fragen direkt, die ihm gestellt werden. Man hat das Gefühl, dass er innerhalb schon nach der ersten Frage im Endeffekt schon die Herrschaft über dieses Gespräch an sich nimmt und dann das Gespräch weiterführt im Grunde mit Pilatus. Also das finde ich unglaublich beeindruckend, wie das alleine durch diese Worte so zum Ausdruck kommt, die da wiedergegeben werden. Das ist genau das eine, also diese unglaubliche Souveränität in einem Moment, wo er eigentlich ganz, ganz unten sein sollte. Und das Zweite ist, was mich auch berührt, ist, dass Jesus offensichtlich in diesem Moment auf diesen Menschen sieht, der da vor ihm ist. Also ich habe diese Frage jetzt so gelesen, ich habe mir gedacht, Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Das ist die Anklage im Endeffekt. Also ja oder nein, die sagen ihm, er macht sich zum König der Juden und er soll jetzt darüber entscheiden. Und Jesus wechselt sofort die Ebene und spricht die Person an, spricht den Menschen an und sagt, ja, sagst du das von dir aus oder haben es andere über dich, dir über mich gesagt? Das heißt, ich habe das Gefühl, er schaut ihn an und sieht auch den anderen nicht in seiner Rolle, in der Richterrolle oder der Herrscherrolle damals, desjenigen, der für die Herrschaft des Römischen Reiches da steht und über ihn zu richten hat, sondern er sieht ihn an und spricht ihn direkt an. Und vielleicht ist es auch so, ich habe mich gefragt, vielleicht hat das auch diese Art so zu sprechen, auch das Interesse des Pilatus überhaupt erst geweckt. Es ist ja so, dass er dann später ganz schön ins Schwitzen kommt und auch ringt darum, was er nun mit diesem Mann machen soll. Also der beschäftigt ihn dann auch wirklich im Laufe des Gesprächs immer mehr. Und auch die Frage dann, was hast du getan, ist ja auch dann wieder eine Frage, wo sich Pilatus anfängt, wirklich für ihn zu interessieren. Also das sind so die zwei Punkte, die ich finde, also auf der einen Seite diese wirklich königliche Souveränität, auch abgesehen von dem, dass Jesus selber sagt, ich bin ein König, diese Souveränität. Und man sagt ja auch, der König ist der Souverän. Ich finde, die atmet durch diesen ganzen Text durch. Und dann auf der anderen Seite eben auch gleichzeitig dieses, ja, Kopf heben und zuwenden und den Menschen vor ihm ansprechen. Also das finde ich auch, ja, das berührt mich, genau. Und ich denke, damit sind jetzt schon so ein paar Stichworte gefallen, über die wir gleich noch weiter sprechen können nach einer weiteren Musik. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle auch unseren Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit geben, an diesem Bibelgespräch teilzunehmen. Sie können das tun unter der Hörernummer 089 517 008 008. Es geht also um den Text zum Christkönigfest am kommenden Sonntag, Johannes 18, die Verse 33b bis 37 oder zum Christkönigsfest selber, zu dieser Gestalt des Christkönigs, können Sie auch gerne anrufen 089 517 008 008. Im Bibelgespräch sprechen wir über das Evangelium des kommenden Sonntags, des Christkönigssonntages. Wir sprechen über einen Ausschnitt aus dem Johannesevangelium, dem Dialog zwischen Jesus und Pilatus, in dem der Schlüsselsatz von Jesus kommt. Du sagst es, ich bin ein König. Wir sprechen mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Theresia, Schwester Franziska. Erweitern die Runde nun aber um unsere Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008 ist die Hörernummer, unter der Sie sich an diesem Bibelgespräch beteiligen können. Und als erstes hat uns Frau Fächler angerufen aus Ankum. Herzlich willkommen, Frau Fächler.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Mutter Therese und Schwester Franziska. Ja, das, was Sie zuletzt sagten, Frau Fröhlich, dies mit der Souveränität, das beeindruckt mich auch. Und ich denke, das hat auch Pilatus beeindruckt. Er ist ja der Angeklagte und doch steht er da in dieser Ruhe, ohne Angst vor dieser, ja, doch Macht, die ihn verurteilen kann. Er sagt allerdings, du hast sie nicht, sondern sie kommt davon. Aber die Ängste hat er ja, glaube ich, schon am Ölberg durchgestanden. Und jetzt ist diese Ruhe in ihm, die auch wirklich Würde des Menschen, überhaupt die Würde des Menschen, von davon auch Zeugnis gibt, der unschuldig ist und der hier unschuldig angeklagt wird und doch sich nicht in die Knie zwingen lässt. Und dann hat mich das mit der Wahrheit, das, Jesus gibt ja Zeugnis von einer Welt, die eben nicht zu sehen ist, also von einer Welt, die da ist, wie wir glauben, die nicht zu sehen ist und die auch in unserer Zeit noch mehr wahrscheinlich übersehen wird. Und damals war es doch so, dass Jesus war, er sagt zwar, ich bin die Wahrheit und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber er hat doch nie etwas getan ohne den Vater. Und er möchte ja diesen Weg zum Vater noch wirklich noch mehr diese Beziehung zum Vater für die Menschen herausstellen. Das bei den Juden, denke ich mir, die hatten ja eigentlich schon eine, sie glaubten ja schon an Jahwe. Und doch, ja, manchmal, sie haben sich auch verrannt in die Gesetze, das, was so eigentlich nicht das Wesentliche ist, was vielleicht auch wichtig ist, aber nicht das Wesentliche ist. Und dann denke ich, für die heutige Zeit hätte Jesus das nicht noch schwerer, wenn er in unsere Zeit gekommen wäre, mit den vielen Religionen, die wir heute haben und mit der, wie Papst Benedikt ja auch mal sagt, die Relativität, alles ist im Grunde dann wahr, Hauptsache du lebst eben so einigermaßen. Mhm. Und da denke ich, wenn er jetzt, er kommt, er ist ja auch jetzt und sagt ja genau das Gleiche, er gibt für die Wahrheit Zeugnis. Mhm. Aber ja, diese Wahrheit, das würde ich noch ein bisschen, Pilatus fragt ja dann auch, ja, was ist Wahrheit?
Genau, ja. Dieser berühmte Satz, den man eigentlich, ein Satz ist, der gut in unsere Zeit passen würde, wo man sich so schwer mit diesem Begriff tut. Vielen Dank, Frau Fächler, für Ihren Anruf und Ihren Beitrag. Ich möchte Ihre Worte nochmal zu den Schwestern weitergeben, schauen, ob da jemand noch etwas dazu sagen möchte.
bei dieser Frage, was ist Wahrheit, da fällt mir ein, dass der Mensch, der die Wahrheit nicht anerkennt, dass der auf die Idee kommt, dass der Mensch selbst der Macher ist, der über allem steht, dem alles möglich ist, dass er sich vor keinem Gott verantworten muss, dass alles nur Zufall ist und dass der Mensch derjenige ist, der das Sagen hat. Und Jesus hat ja eine ganz andere Botschaft gebracht, nämlich wer Gott ist. Er ist ja der Sohn, der als einziger am Herzen des Vaters geruht hat. Es gibt also einen Vater, einen Sohn und einen Heiligen Geist, einen Schöpfergott, einen, der alles in Händen hält, dem wir uns verantwortlich fühlen sollen, der uns liebt. Also diese Wahrheit der Liebe von einem liebenden Gott, das alles, ich meine, es ist tausendfältig, was wir alles dazu sagen können, was Wahrheit ist und wovon wir Menschen im Grunde leben, dass wir eben nicht aus uns selber und für uns selber leben, sondern dass wir in Wahrheit auf einen Gott hingeordnet sind, in einer ewigen Sehnsucht, die niemand verleugnen kann, die nur halt ganz stark in die Irre geht. Das fällt mir ein jetzt bei dem Wort, was ist Wahrheit?
Ja, Schwester Franziska hat es ja auch schon gesagt, im Endeffekt scheint dieses Königtum mit der Wahrheit ganz eng zusammenzuhängen, nämlich er sagt ja auch, du sagst es, ich bin ein König und dann sofort, ich bin dazu gekommen und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Also sein Königtum scheint die Aufgabe dieses Kommens des Königs in die Welt, ist es von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Der Wahrheit darüber, wer Gott ist und im Letzten, wer wir sind, wer die Menschen sind und vielleicht auch das, Mutter Theresia, was du gesagt hast, das hat ja ein bisschen die Ursünde angesprochen, die Entscheidung darüber, die der Mensch an sich reißt, was gut und böse ist, was Wahrheit ist. Im Letzten, dass er Jesus dazu kommt, um in diese Welt, um wieder, ja, um das zu verkörpern. Zeugnis ablegen ist ja im Endeffekt ein Verkörpern der Wahrheit, nicht? Dass wir wieder zurückfinden können zu der ursprünglichen Ordnung auch.
Ja, ob es daran liegt, dass ich Anbetungsschwester bin, weiß ich nicht. Auf alle Fälle kommt mir das Wort der Anbetung hier so in den Sinn. Die Wahrheit ist ja, dass Gott der Schöpfer ist und wir sind das Geschöpf. Und du sprachst ja auch schon an, dass die Ursünde war ja eigentlich, dass der Mensch versucht, mindestens gleich zu sein, sich gleichzustellen mit Gott oder sich vielleicht sogar über Gott zu stellen. Das ist ja auch die Sünde, die heute die Welt beherrscht. Schöpferisch tätig sein, das ist ja was Positives, aber sich über Gott zu stellen und das zu tun, was Gott zusteht, das übersteigt ja die Normalität, sage ich jetzt mal.
Selbst das letzte Kriterium sein.
Ja, genau. Mhm. Wenn Jesus von der Wahrheit Zeugnis ablegt, dann legt er davon Zeugnis ab, dass Gott, der Vater oder der dreifaltige Gott, dass er das Leben gespendet hat und dass wir die Geschöpfe sind. Und dann frage ich mich, wen oder was beten wir an? Beten wir die Wahrheit an, also beten wir Gott an, oder beten wir den Irrtum an, also beten wir das an, was wir schaffen, was wir uns selbst und unserer Leistung zusprechen. Und wenn ich an die wahrhaftige Anbetung denke, ich denke nicht nur an die eucharistische Anbetung, da natürlich besonders, aber grundsätzlich, wenn ich eine anbetende Haltung habe, dann ist es eigentlich die Haltung der Wahrheit. Also dann erkenne ich Jesus als den König an, der herrscht und nicht die Macht des, ich sage es mal in Anführungszeichen, des Weltlichen, des Irdischen, also das, was wir Menschen machen oder meinen, machen zu können und machen zu müssen. Also für mich hängt Wahrheit und Anbetung ganz eng zusammen. Ich kann also, die wirkliche Anbetung geschieht nur in der Wahrheit. Außerhalb der Wahrheit geht es nicht.
Das sagt Jesus ja selber, der Vater sucht Anbeter im Geist, in der Wahrheit. Ja, das ist vielleicht auch der Gottesdienst, den wir dem König gebühren, die Anbetung auch. Ich begrüße nun Frau Ellert, die uns aus Neviges anruft.
Ja.
Grüß Sie, Frau Ellert.
Also für mich ist das Christkönigsfest ein besonderes, irgendwie ein Hochfest. Ich komme aus dem Ermland. aus dem ostpreußischen katholischen Ermland. Und wir hatten unseren Bischof Maximilian Kaller. Und er hat in seinem Wappen, jeder Bischof hat ja ein persönliches Zeichen in seinem Bistumswappen. Und er hat das Christuszeichen, also ich sage jetzt mal das Chirurg, das PX mit Alpha und Omega, als ein persönliches Wappen, als erstes Zeichen in das vierteilige Feld gesetzt. Und wir haben mit ihm gesungen, er hat uns auch geprägt als Christkönigskinder. Und wir haben mit ihm gesungen, wir Kinder tragen Christus durch die Welt, wir haben ihn zum König uns erwählt, sein Banner führt uns an, sein Banner führt uns an. Christusträger wollen wir alle sein, ihm unsere jungen Herzen weihen, stolz schreiten wir voran, stolz schreiten wir voran. Dieses Lied ist mit mir gegangen mein ganzes Leben lang. Und das ist das, was ich einbringen wollte noch, was unser Bischof uns damals mitgegeben hat.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ellert. Das ist schön, dass Sie uns von diesen Traditionen auch erzählen und uns die weitergeben. Vielen herzlichen Dank. Ja, das hat ja wirklich dann, wenn man so einen Text, ein solches Gebet hört, dann hat das ja wirklich so etwas wie etwas Feierliches, fast wie aus einem königlichen Hofstaat auch.
Er hat uns das wie eingebrannt ins Leben, dieses Königszeichen.
Und haben Sie das in Ihrem Leben auch empfunden, dass Sie das auch im Alltag begleiten konnte?
Das ist mit mir gegangen, ich bin 85, das ist mit mir gegangen, mein ganzes Leben, in Höhen und Tiefen. Das war mein roter Faden.
Vielen herzlichen Dank, Frau Ellert. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Ja, dann denke ich, an dieser Stelle können wir noch ein wenig Musik hören und noch ein wenig über das bereits Gehörte nachdenken, vielleicht auch darüber, über diesen Gedanken der Anbetung, dass wir den vielleicht danach noch ein wenig vertiefen können. Am kommenden Christkönigssonntag hören wir im Gottesdienst den Text, einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Jesus und Pilatus aus dem Johannesevangelium. Wir sprechen heute schon darüber im Bibelgespräch. 089-517-008-008, die Nummer, wenn Sie auch mitsprechen möchten. Mutter Theresia, Schwester Franziska, wir haben eben schon den Gedanken der Anbetung angesprochen. Und ich musste dann darüber nachdenken, dass wenn ich Jesus anbete oder Gott, den Gott in Wahrheit, der offenbart ist durch Jesus, anbete, dann ist die Gefahr, dass ich falsche Götter und Götzen anbete, nicht so groß. Mir ist da immer eine Szene so im Kopf, wo Edith Stein verhaftet wird und dann der Gestapo vorgeführt wird. Ich habe von einem ersten Dialog gehört, dass sie begrüßt wurde mit Heil Hitler und darauf antwortete, gelobt sei Jesus Christus. Und da habe ich gedacht, das ist für mich so verdichtet, dass wenn man auf die Knie geht vor Gott, die Gefahr, dass man vor falschen Machthabern, auch Gewaltherrschern in die Knie geht, sehr viel geringer ist. Und das ist auch etwas, was mich in unserer heutigen Zeit auch bewegt, wo es ja so viele Märtyrer offensichtlich gibt wie zu keiner Zeit in der Kirchengeschichte davor. Also die Frage, wie genau ist Christus wirklich der König über mein Leben, dass wir uns das auch immer wieder mal fragen müssen.
Das ist die Frage, wo ich vorhin schon gemeint habe, was ist die Beziehung? Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere gesagt? Möchtest du von dir aus zu mir kommen? Soll ich dein König sein? Oder ist das jetzt nur oberflächlich? Wie du gesagt hast, da wird Jesus so ganz persönlich, da schaut er Pilatus anscheinend in die Augen oder meint ihn selbst. Und es ist wahr, wenn ich Gott nicht anbete, wenn ich Jesus nicht anbete in meinem Leben, dann ist die Gefahr und ist die Möglichkeit, alles andere für Gott zu halten, alles andere anzubeten, dass ich vor Mächten in die Knie gehe, die Unheil verkünden. Aber bei Jesus ist das ja gerade das Gegenteil. Unsere Könige oder die Mächtigen dieser Erde, die leben vom Volk, die bereichern sich am Volk, die bringen immer ihr Schäfchen ins Trockene. Und bei Jesus, da lebt das Volk von ihm. Das Volk lebt von seiner Liebe. Also so ist sein Königreich. Und wir wissen ja, dort, wo unser Herz ist, dort ist auch das, was wir meinen. Und wenn wir Jesus, wie es jetzt in dem Lied geheißen hat, wenn wir Jesus unser Leben schenken und ihn anbeten, dann ist eben die Gefahr nicht groß, dass wir anderes anbeten, das Falsche anbeten. Nämlich dann kommen wir in die wahre Liebe. So würde ich das jetzt mal sagen.
Ich musste auch an einen großen Zeugen für Christus, den König, denken, an den seligen José Sánchez del Río. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch vor Augen habt. Er ist 2005, glaube ich, selig gesprochen worden mit anderen Märtyrern aus Mexiko. Ein Junge von 14 Jahren, der von damals seinen Peinigern, die aus der stark laizistischen, auch freimaurerisch, glaube ich, geprägten Szene kamen, schwer gefoltert wurde, bevor er hingerichtet wurde. Und mit 14 Jahren auf jede Folterung, die man ihm zuteil werden ließ, antwortete, Viva Cristo Rey, also es lebe Christus der König. Und ich habe mich damals, wir haben mal einen Film, den es darüber gibt, die Cristeros, der Cristiada heißt der, glaube ich, haben wir mal gesehen, und mich hat das wirklich erschüttert, dass ein Junge in diesem Alter trotz auch wirklich schwerer körperlicher Folter so fest bleiben konnte in seinem Glauben. Und ich habe mir dann hinterher gesagt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn man einmal entschieden weiß, wer der König des eigenen Herzens ist, dass dann andere Türen hinter einem regelrecht zufallen und es dann fast nur noch den Weg nach vorne gibt, den Gott dann, und das ist dann dieses starke Zeugnis, das dieser Junge abgelegt hat, ihm dann auch die Kraft gibt, diesen Weg dann weiterzugehen.
Wobei das sicherlich auch bedeutet, dass, so wie du das gerade schilderst, in einer solchen Situation bekommt dann derjenige ja die Kraft von diesem König. Also dieser König kann dann wirken. Wenn ich Gott anbete oder ja, wenn ich diese wirkliche persönliche Beziehung habe und daraus anbete, dann fließt seine Kraft in mich. Es ist ja nicht meine Kraft, es ist nicht mein Verdienst. Also ich, ein 14-jähriger Junge, das übersteigt ja alle menschlichen Vorstellungen, Fähigkeiten. Also das heißt, man ist dann so eng an dieser Kraftquelle dran, in dieser anbetenden und glaubenden Haltung, dass diese Kraft wirklich denn diesen Menschen ganz ausfüllen kann und ganz bewegen kann. Und das ist sicherlich dann auch diese Vorstellung, diese königliche Herrschaft, die da ist, trotz diesem Menschen, den wir ja auch am Kreuz vor Augen haben. Das ist ja ein ganz anderes Bild. Also wir feiern den Christkönigstag und sehen Jesus mit der Krone vor uns. Wir bezeichnen uns, wie Frau Eller sagt, als Königskinder. Aber wir sind ja auch auf dieses Bild festgelegt, sage ich mal. In jedem Raum des Klosters hängt irgendwo an der Wand ein Kruzifix mit dem gefolterten Jesus, der dort hingerichtet wurde. Also da sieht man nichts von seinem Königtum. Und trotzdem ist dieses Königtum am Werk. Und das erkennt man dann zum Beispiel an solchen Märtyrern, die eine solche Kraft bekommen, die jetzt nicht aus Übermenschlichem stammen kann, sondern aus der königlicher, göttlicher Kraft, aus der heraus ja auch Jesus am Kreuz das ertragen konnte, was er ertragen hat für uns.
Anders ist dieses "fürchtet euch nicht" wahrscheinlich auch gar nicht zu verstehen. Ja, ja. Ich habe dann noch weiter nachgedacht, dass man sieht dann, was Menschen für diesen Christuskönig aus zu halten, fähig sind, wenn sie sich ganz eng an ihn halten, und stelle fest, wie feige wir dann oft sind in unserem Alltag, dass wir in kleinen Gesprächen schon zurückzucken. Und dann musste ich gerade daran denken, dass ich von Johannes Hartl ein Buch gelesen habe über das Gebet, das ihr vielleicht auch kennt. Ich weiß es nicht, aber da fand ich eine sehr, könnte erheiternde Szene sein, aber sie hat einen erheiternden Ernst dahinter. Er irgendwann mit jugendlichen Freunden beschlossen hatte, seine Menschenfurcht zu bekämpfen und einfach sich zu sagen, ich verhalte mich immer so, wie ich meine, dass es richtig ist, und dann zu seiner Gebetszeit in einer vollbesetzten Bahn sich zwischen die Leute, die da saßen, einfach gekniet hat und im Knien gebetet hat. Da muss ich sagen, also das ist jetzt überhaupt nicht lebensgefährlich, aber wer hat schon den Mut zu sowas? Ne? Sich so zu den Blicken auszuliefern und so. Also dieser, ich denke mal, dass da dieser Kampf, dieser kleine Kampf gegen die Menschenfurcht, um sich immer klar zu machen, wer ist mein König, auch in unserem Alltag, wo es nun wirklich nicht lebensgefährlich ist, sehr hilfreich sein kann.
Ich meine, das verlangt Mut. Also Mut ist Mut. Ob es jetzt ein solches kleines Zeichen ist oder ein großes Zeichen, der Mut gehört natürlich dazu. Und in dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut. Also es ist ja eine demütige Geste, die man dort dann vollbringt. Also wie du halt sagst, es ist dann die Frage, lasse ich mich dann von den Kleinigkeiten schon zurückschrecken oder stehe ich zu diesem König? Es ist nun mal, es ist auch ein König. Ich brauche mich für einen König nicht zu schämen. Ja, also das, wenn man sich das mal menschlich jetzt vorstellt, man ist doch letztendlich stolz, in dem Dienst des Königs zu stehen und nicht irgendeines dahergelaufenen Machthabers. Also ein König ist doch schon etwas Besonderes. Und für ihn dann einzustehen, das tut man doch normalerweise mit einem bestimmten Stolz. Aber wie du sagst, das ist oft in unserer heutigen Zeit, dass wir vor so kleinen Zeichen zurückschrecken, weil wir vielleicht uns auch das gar nicht vor Augen halten, für wen wir da eigentlich auch kämpfen könnten oder stehen sollten. Das ist ja oft gar nicht mal ein wirklicher Kampf. Das sind ja Zeit, das sind ja Kleinigkeiten. Aber an den Kleinigkeiten können wir ja üben. Da können wir ja trainieren,
gegen die Menschenfurcht anzugehen und uns immer wieder klar zu machen, unter welche Herrschaft wir uns stellen wollen. Wie ihr es zum Beispiel tut, wenn ihr im Ordensgewand auf die Straße geht, denke ich. Ja. Genau. Ich möchte jetzt noch Herrn Netterer Raum geben. Er ruft uns aus Herzogenaurach an. Grüß Sie, Herr Netterer.
Netter.
Ja. Entschuldigung.
Kein Problem. Netter. Kein Problem. Ich wollte nur die ernsthafte Frage noch mal stellen. Ist Christus wirklich unser König? Glauben wir wirklich alles, was er sagt, oder sind wir nicht oft in großer Versuchung, uns nur das rauszuholen im Evangelium, was uns passt, und das, was uns nicht gefällt, ja, das hat er damals gesagt, das sind Sachen, die hat er in der damaligen Zeit gesagt, das will er heute nicht mehr so sagen. Sind wir nicht in großer Gefahr, Christus auch zu relativieren? Relativität, schon angesprochen worden. Alles ist relativ. Papst Benedikt beklagte das relativ, die relativen Aussagen. Und das sehe ich in der großen Gefahr. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich kann die ganze Diskussion um die wiederverheirateten Geschiedenen, die in der Kirche zurzeit läuft, überhaupt nicht verstehen. Das hat Christus so eindeutig gesagt. Wer eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe. Und ich kann die Diskussion nicht verstehen. Und da würde ich sagen, wird wirklich, man bekennt oft verbal, ja, Christus ist König. Aber wenn es dann ernst, in einer gewissen Weise ernst wird, ich meine, Sie haben das Beispiel vom Hartl erwähnt, kenne ich auch, das war also ganz klasse, mit dem Mut, den man hat, aber es gibt also grundlegende Sachen, die durch die ganze kirchliche Hierarchie durch, ja, meiner Meinung nach, Christus nicht mehr als König anerkennen.
Genau, das ist ein weites Diskussionsfeld, inwieweit was wie von wem auszulegen wäre, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was Sie meinen, Herr Netter. Genau, dass wir da manchmal Gefahr laufen, einfach so viel zu interpretieren und nochmal zu interpretieren. Mir hat mal jemand gesagt, der heilige Franziskus war ein Mensch, der die Bibel ohne Fußnoten gelesen hat. Einfach so, wie sie da stand. Und ja, das ist vielleicht auch manchmal unser Auftrag, dass wir nicht zu viele Fußnoten überall dran machen und dadurch das Bild dann manchmal nicht unbedingt klarer wird. Danke, Herr Netter, für Ihren Anruf. Und dann möchte ich einer weiteren Hörerin noch das Wort geben, die ohne ihren Namen zu nennen anruft. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Zuerst mal möchte ich mich ganz herzlich für dieses Thema bedanken. weil Jesus wirklich unser König ist. 1990 hat er zu zwei Frauen durch ein ganz kleines Büchlein, das mir zufällig in die Hände gefallen ist, das hat Imprimatur und alles drum und dran, Nihil Obstat, alles. Und da habe ich mir dieses Büchlein in einer Kirche mitgenommen. Das heißt Jesus König aller Nationen. Da steht drin, dass Jesus 1990 das gegeben hat, das neue Büchlein herausgegeben hat. Jetzt habe ich das Gebet, diese Gebete, die Jesus da den beiden Frauen gesagt hat, gebetet. Und muss sagen, ich habe jetzt schon mehrere Male Hilfe bekommen. Hilfe in einem Ausmaß durch Jesus, dem König aller Nationen.
Mhm. Gut, das ist Ihre Erfahrung. Herzlichen Dank, dass Sie sie uns mitgeteilt haben. Und dann möchte ich gerne diese Frage auch weitergeben, den Gedanken, den Sie angesprochen haben, an die Schwestern in Mainz, Christus, der König, der uns auch hilft. Manchmal ist es ja so, dass wir auch das Gefühl haben, wenn ich jetzt gerade in die Welt schaue, wie sie sich in den vergangenen Wochen, Tagen auch präsentiert hat, wo wir so das Gefühl haben, ja, die Welt ist erschüttert, sie läuft nach anderen Gesetzmäßigkeiten, ganz sicher als denen des Evangeliums, und dann sicher die Versuchung, einen Beschleich zu, die Anfrage zu starten, ja, wo ist denn dieser König, wo ist denn seine Herrschaft? Wir sehen so wenig davon.
Ich würde sagen, ist das nicht genau der Beweis dafür, was passiert, wenn Jesus eben nicht der König ist, wenn Jesus nicht im Herzen der Menschen herrscht? Das kommt dabei raus. Nämlich, wenn das Böse überhand nimmt, dann gehen wir ja davon aus und sehen das ganz genau, dass Gott, dass der König die Menschen nicht zwingt, dass er ihnen seine Herrschaft nicht aufzwingt, sondern dass er uns als freie Menschen erschaffen hat, die wählen können zwischen seiner Herrschaft und zwischen der Herrschaft des Bösen. Und wenn Jesus eben nicht der König ist, in der Gesinnung, in der Wahrheit, dann wird der Mensch blind und verirrt sich derart, dass er wirklich in das Gegenteil hineingeschleudert wird und hineinrutscht.
Ich möchte auch den Satz nochmal wiederholen, den Jesus selbst sagt: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Also er ist nicht der König der Welt, sondern er ist der König der Herzen, und er wirkt durch unsere Herzen. Und wenn wir die Welt jetzt so vorfinden, wie sie zurzeit ist, merken wir, dass es viele Herzen gibt, die sich ihm verschließen, in denen er nicht herrschen kann, wie Mutter Therese es gerade sagte. Und das ist dann das Problem der Menschen, nicht das Problem Gottes. Also er ist der König, aber er wirkt nicht als König in der Welt, der herrscht in der Welt, sondern er herrscht in unseren Herzen. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Wahrheit. Das ist die Wahrheit, dass er in den Herzen der Menschen wohnen möchte. Und wenn wir ihm keinen Raum geben, dann kann die Wahrheit derartig verschleiert werden, dass Menschen so in die Irre laufen, dass sie nicht nur sich selbst schaden, sondern zig anderen Menschen noch dazu.
Mhm. Wie würdet ihr denn den Satz dann lesen? Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Das ist ja auch der Schlusssatz dieses Evangeliums. Wer ist das, der aus der Wahrheit ist und dann auf seine Stimme hört?
Ja, zum Beispiel im Evangelium, da gehen wir ja davon aus, und wir nennen es auch so, es ist seine Stimme, es ist die Stimme der Wahrheit. Und wir leben ja in einem Alltag, wir leben ja Tag für Tag und müssen uns Tag für Tag bewähren, ob wir jetzt wirklich Jesus als unseren König anschauen. Und dann wäre es ja ganz praktisch, mal nachzuschauen, ja, wie setze ich zum Beispiel die Seligpreisungen in meinem Leben um? Wie setze ich das was Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, oder wie man euch tut, wie ihr wollt, dass man euch tut, das tut auch den anderen. Also diese goldenen Lebensregeln, wenn ich diese Wahrheit in meinem Leben umsetze, dann meine ich, komme ich der Wahrheit näher oder lebe ich aus der Wahrheit und höre seine Stimme. Mhm. Er sagt ja auch einmal, jeder, der aus Gott ist, hört Gottes Wort, also hört das Wort des Gottessohnes oder hört mein Wort. Mhm. Es ist ja nicht so, dass es eine einmalige Entscheidung ist, sondern das Wort Gottes, das will ja Tag für Tag lebendig werden in unserem Leben. Und darin beweisen wir ja, ob wir Jesus wirklich in unserem Herzen herrschen lassen, wenn wir der Liebe leben. Ich denke, dass das ist eigentlich so. Die Welt kann nur erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Mhm. Also das ist ja eigentlich die Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um Zeugnis von der Wahrheit zu geben. Und was sagt er? Der Vater liebt die Welt und hat seinen Sohn gesandt. Das ist eigentlich diese Botschaft der Liebe, die Wahrheit ist.
Vielleicht geht es dann auch noch darum, aufrichtig nach ihm zu suchen, um dann seine Stimme hören zu können. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss dieser Sendung noch Frau Müller das Wort geben. Sie ruft aus Ravensburg an. Grüß Sie, Gott. Frau Müller?
Wenn viele Mitmenschen erkennen halt Jesus nicht mehr so als König an und wollen halt einfach untereinander den Rang und untereinander ausmachen und bestimmen, wer höher und wer tiefer ist. Und das hängt auch mit der Menschenliebe oder also dass die bestimmen dann, was der Mensch wert ist, drum nach.
Ja, Frau Müller, Sie sprechen das an, was, glaube ich, die Schwestern eben schon gesagt haben, dass eben das Königtum Jesu, das uns die Ordnung Gottes gibt und nicht die menschengemachte Ordnung. Mhm. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Ravensburg.
Danke auch.
Und dann können wir jetzt zum Schluss dieser Sendung noch vielleicht uns darüber austauschen, was wir von dieser Sendung, von diesem Gespräch, Bibelgespräch mitnehmen möchten. Vielleicht, Schwester Franziska, kannst du es schon kurz auf den Punkt bringen?
Mir ist es so ein Bild vor Augen, dass einerseits das Kreuz, an dem Jesus hängt, andererseits die Krone, die auf Jesu Haupt sitzt. Also dass wir uns ja auch immer wieder, dass wir als Menschen zwischen diesen beiden Positionen bewegen. Also dass wir in Ohnmachten stecken und uns ohnmächtig fühlen, aber dass es auch Situationen gibt, wo wir uns stark und voller Kraft fühlen, und da pendeln wir ja selbst immer wieder dazwischen hin und her. Und ich denke, es ist gut, wenn wir in Situationen der Ohnmacht, des Leidens, wo wir vielleicht wirklich ein Leid erfahren, dass wir da auch auf die Krone schauen, die auf Jesu Haupt sitzt. Aber wenn wir uns oben auffühlen, möchte ich mal sagen, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir aus eigener Kraft nicht nach oben kommen können, sondern das, was wir in den Händen haben, immer von ihm geschenkt bekommen, dass wir also nicht überheblich werden oder richten über andere, sondern dass, wenn wir Jesus nachfolgen und Königskinder sein wollen, dass es immer sein Geschenk ist und nicht unser Verdienst, und das auch im Alltag uns immer wieder bewusst machen, dass wir in dieser Demut leben, aber auch immer wieder Mut haben, ihn zu bezeugen, wo immer wir ihn auch bezeugen können, ob das durch die Kniebeuge in der Straßenbahn oder durch das Ordenskleid ist oder durch das Gespräch über ihn im Bekanntenkreis, egal wo, dass wir den Mut haben, von ihm so Zeugnis abzulegen, wie es der Wahrheit entspricht.
Mhm. Danke, Schwester Franziska, Mutter Theresia.
Ich möchte mir diesen Satz immer wieder zu Herzen nehmen, warum Jesus eigentlich geboren ist. Was ist sein Auftrag? Warum ist er überhaupt dieses kleine Kind geworden, dieses hilflose, kleine, demütige Kind, das wirklich geboren wurde? Weil er sagt, ich bin dazu geboren. und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und eben das ist die Wahrheit, dass Gott den Menschen liebt. Es gibt keinen anderen Grund, warum Jesus geboren wurde, und es gibt nichts anderes, wovon er Zeugnis ablegen wollte.
Mhm. Danke, Mutter Theresia. Ich schließe mich auch dem Gedanken an, Zeugnis ablegen in unserer Welt, und das ohne Furcht zu tun, damit mir immer wieder bewusst wird, wer unser König ist. Ich danke für diese Sendung, für dieses Bibelgespräch, Mutter Theresia, Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Alles Gute unseren Hörerinnen und Hörern. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich, und wir lassen noch den Schlussgedanken für ein ganz kurzes Gebet von Mutter Theresia.
Jesus, du bist der König der Herzen. Du möchtest, dass wir uns in Freiheit an dich hängen, dass wir mit unserem ganzen Herzen an dir hängen, damit wir nicht in die Irre gehen. Dazu bist du geboren, dazu bist du in die Welt gekommen. Wir bitten dich heute auch ganz besonders für all die vielen, die ihr Herz an das Böse hängen, die in die Irre gehen. Du allein kennst die Herzen, und du allein kannst sie zu deiner Königsherrschaft zurückführen, zu ihrem Heil. Denn du willst das Heil eines jeden Menschen und möchtest ihr König sein aus Liebe. Dafür danken wir dir. Amen.
Amen.